gleich schon mal aus, bevor wir nachher die Freudentänze beginnen lassen. Bis dahin Folge 422 des Sneakpods. Mit mir hier unser Guru, Robert Krüger.
Dir werde ich die Sünde auch noch austreiben, Stefan, Gisela, Bert.
Seid gegrüßt. Ich habe wieder keine Ahnung, was für einen Film ich gerade angekündigt habe, aber er heißt Colonia Dignitat. Es gibt kein Zurück. Worum ging's?
Ja, um die eher unschöne Sektenhochburg. Ist das vielleicht ein bisschen das falsche Wort? Also Colonia Dignitat ist ja vielen vielleicht ein Begriff. Das war ja es ist halt, wenn man es übersetzt aus dem Spanischen, heißt es die Kolonie der Würde. Das ist ein sehr, das geht so in die Richtung, wie auch über einem KZ Arbeit macht Freistand. Genau so ist ungefähr die Kolonie der Würde da hinter diesen Toren. Das war eine Sekte, gegründet von einem Deutschen namens Paul Schäfer. Der hat in den, ich glaube, 60er Jahren ist der aus Deutschland mit einer evangelischen freikirchlichen Gemeinde, das ist irgendwie so diese Fundi-Christen, hat er sich Anfeindungen oder der unserer Justiz, also so würde er das wahrscheinlich sagen, also mit anderen Worten, er hat sich Ermittlungen gegenüber gesehen wegen Kindesmissbrauch und natürlich war das aus seiner Sicht alles ungerechtfertigt und keine Ahnung was und deshalb ist er dann abgehauen und hat seine Jünger mitgenommen nach Chile. Und hat sich dort 300-400 Kilometer südlich von der Hauptstadt in den Bergen irgendwo niedergelassen und hat dort das war sein gelobtes Land, da hat er dann seine Sekte neu angesiedelt und hat sich da diese Kolonie aufgebaut, die dann eben Colonia Dignitat hieß. Und das Ganze gab es bis, ich glaube, in die 90er, 2000er Jahre rein, sowas ungefähr.
Krass, ganz schön lang, oder?
Ja, ja, ist ziemlich, ziemlich krass. Also wenn man sich die Geschichte mal anschaut, wir kommen ja gleich noch zu dem Film, das kann man sich auf Wikipedia mal durchlesen oder vielleicht einige von unseren etwas älteren Hörern werden es vielleicht auch so noch ein bisschen im Gedächtnis haben, weil es ja doch immer mal wieder in der Presse war. Das ist dann irgendwann aufgelöst worden, die Siedlung gibt es aber immer noch. Den Sektenführer hat man dann irgendwann mal verhaftet und er ist im Gefängnis gestorben, aber die Siedlung gibt es immer noch und die Leute, die da leben, sind teilweise immer noch dieselben Personen von damals. Einige von denen, das ist dann, und da kann sich ja jeder selber mal dann informieren, das ist eine ziemlich vertrackte Geschichte und immer noch ist nicht alles bekannt. Aber worauf es jetzt hier in diesem Film abzielt, ist eben die Tatsache, dass es diese Siedlung dort gibt und wir haben unsere Hauptfigur. Achso,
also wir werden da direkt reingeworfen, wir sind direkt vor Ort, richtig?
Wir sind, erstmal sind wir in, Santiago de Chile. Es ist noch bevor der Machtübernahme durch Pinochet, also wir sind noch in der Zeit von Salvador Allende. Und wir lernen zwei Personen kennen, nämlich einmal die Figur, die von Daniel Brühl gespielt wird. Ein junger Deutscher.
Ach, Daniel Brühl.
Ja, es ist ein Film, natürlich, wenn das eine deutsche Sekte in Chile ist, dann ist das bei der Verfilmung hier auch deutsches Geld mit drin und deutsche Schauspieler. Aber nicht nur, es ist auch internationaler Cast.
Okay.
Also wir haben Daniel Brühl, er spielt einen jungen Deutschen namens Daniel, passenderweise. Ich war auch mit einem Daniel im Kino, also das ist irgendwie, war Daniel Overload.
Passt ja alles zusammen.
Genau. Der ist nach aus sozialistischen Idealen nach Chile gegangen, um dort Salvador Allende zu unterstützen und da irgendwie für die große gerechte Sache zu kämpfen und teilt Flugblätter und macht und tut und ist ganz, ganz groß.
Ich dachte jetzt kurz dein Kinomitgänger, aber da habe ich was durcheinander.
Nein, nein, jetzt Daniel, die Figur, die von Daniel Brühl gespielt wird in diesem Film.
Okay, habe ich.
Ja. Und er ist da ganz, ganz engagiert und macht Flugblätter und verteilt die da auf der Straße und schwingt, ja, also beinahe hätte ich gesagt, schwingt große Reden, aber so gut kann er gar nicht Spanisch, aber er ist zumindest irgendwie da. Ja, einer schwingt die Reden und er steht mit auf der Bühne und wirft die Flugblätter runter und wird dann gleich noch von der Meute gefeiert, weil er da irgendwie die Graphic Art dafür gemacht hat und macht ganz viele Fotos und versucht irgendwie eben politisch aktivistisch unterwegs zu sein. Und dann lernen wir seine Freundin kennen, gespielt von Emma Watson. Also hier, hier Harry Potter-Mädel.
Zauberfee? Nee, wie heißt
sie? Ja. Die spielt eine junge deutsche Stewardess namens Lena, die wohl mit ihm zusammen ist und mit Lufthansa da wohl hin und wieder mal runterfliegt und die Zeit nutzt, um ihren Freund zu treffen. Sie ist jetzt nicht ganz so politisch aktivistisch unterwegs, sondern eher bodenständig, findet das aber toll und sexy, was er da macht und unterstützt das auch. Die haben jetzt irgendwie 4 Tage Zeit, bis ihr Rückflug geht. Und in diesen 4 Tagen ist plötzlich alles nicht mehr so, wie es war, denn Augusto Pinochet macht seinen, oder Pinochet sagen die Spanisch sprechenden, glaube ich, macht seinen Militärputsch und übernimmt die Macht im Land. Und das stellt natürlich alles auf den Kopf. Und speziell für jemanden, der eben im Untergrund oder beziehungsweise, was heißt Untergrund, der eben aktivistisch tätig war und Allende-Unterstützer war, ist jetzt natürlich höchste Gefahr. Denn sie werden jetzt natürlich als Staatsfeinde betrachtet und da sind ja auch ganz, ganz viele Leute zu Tode gekommen, verschleppt worden von der Geheimpolizei und so weiter. Der Film rafft diese Geschichtsteile so ein bisschen zusammen. Das passiert alles so innerhalb der ersten Viertelstunde. Er wird erkannt, er wird verschleppt und er wird gefoltert und landet dann, und da kommt die Geschichte zu der Sekte zurück, landet dann, nachdem die Folterknechte von der Geheimpolizei mit ihm fertig sind, und das ist soweit zumindest noch von der realen Geschichte abgedeckt, Paul Schäfer, der Gründer von Colonia Dignidad, hatte sehr enge Kontakte zu Augusto Pinochet, hatte sehr enge Kontakte zur chilenischen Geheimpolizei, DINA, und die haben bei ihm auf dem Gelände gefoltert und haben da irgendwie ein Geheimdienstlager und Lazarett gehabt, wo sie irgendwie Leute, die sie gefoltert haben, dann irgendwie notdürftig wieder zusammengeflickt haben und dann weiter gefoltert oder was sie da alles getrieben haben. Das ist auch alles wohl noch nicht so hundertprozentig aufgearbeitet in der Geschichte. Das ist ja in Südamerika auch immer ein bisschen schwierig. Da gibt es ja reichlich Korruption und so und vielleicht ist nicht immer alles so aufklärwillig, die nächste Regierung, wie man das gerne hätte. Ja, jetzt ist es für unsere Geschichte, und da wird es wieder fiktiv, ist es so, dass Daniel Brühl, die Figur Daniel, nachdem die Folterknechte mit ihm fertig sind und irgendwie merken, aus dem ist nicht so richtig viel rauszukriegen oder alles, was wir wissen wollten, wissen wir, landet er auf der Krankenstation dieses Sektenanwesens und wird dort aufgepäppelt und ist da jetzt aber irgendwie Teil dieser Sekte und kann da nicht mehr weg. Und zu seinem Vorteil, ich will jetzt auch gar nicht zu viel spoilern, er hat ein paar Asse noch im Ärmel, aber was jetzt eben passiert ist, seine Freundin Lena meldet sich freiwillig bei dieser Sekte, klopft da vorne an die Tür und lässt sich aufnehmen in die Sekte, um ihn da rauszuholen.
Das ist nicht die klügste Idee, oder?
So nicht wirklich die klügste Idee, sorgt dann aber eben in der Folge dafür, dass wir jetzt in einer Sekte drin sind und die inneren Angelegenheiten, die da so ablaufen, also es ist alles sehr, sehr christlich überstrichen, aber der Grundtenor ist halt, Paul Schäfer ist der Guru, er lässt sich das, alles funktioniert so, wie er das gerne hätte, er ist da quasi der Gott in dem Laden, er erzählt denen irgendwas von Gott will das nicht und so weiter und ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, aber im Grunde benutzt der Gott nur, um das durchzusetzen, was er gerne hätte, wie das da läuft, nämlich, dass man ihm kleine Jungs zuführt. Er hat einen tief sitzenden, unglaublichen Frauenhass, den hat wohl auch der echte Paul Schäfer gehabt, also da lehnt der Film sich durchaus so an die Überlieferung und was man so weiß an. Das äußert sich so, dass Frauen sind für ihn alle Huren und Lügnerinnen und ich weiß nicht was. Also da hat er aus frühester Kindheit wohl, ich habe später nach dem Film ein bisschen recherchiert, deshalb ich vermische jetzt mal so ein bisschen das, was ich weiß, mit dem, was der Film erzählt.
Okay, ja klar.
Da hat er ein echtes Problem und gesunde Familienkonstrukte laufen seinem Kontrollwahn natürlich zuwider. Das heißt also, Eltern und Kinder werden möglichst schnell getrennt, Geschwister werden getrennt, Männer und Frauen leben nicht zusammen, die leben getrennt auf diesem Anwesen. Fortpflanzung gibt es nur, wenn er das erlaubt. Das hat er wohl in den ersten Jahren noch vermehrt gemacht und später immer weiter eingeschränkt. Weil wenn die Leute irgendwie plötzlich eine Familie haben, um die sie sich zu sehr kümmern, dann verliert er natürlich irgendwie den Zugriff auf die Personen. Ein ja, Stück klar, weit kann die besser unter Kontrolle halten, wenn die einzeln bleiben. Ja, und in diese Mühlen geraten unsere beiden Hauptfiguren jetzt eben rein. Achso, übrigens, Paul Schäfer wird gespielt von Michael Nyquist. Auch ganz fantastisch gespielt von Michael Nyquist, muss ich sagen. Den kennen die geneigten Filmfans vielleicht aus den schwedischen Verfilmungen von den Stieg Larsson-Büchern. Da hat er den Kalle Blomqvist gespielt, also die männliche Hauptfigur neben Lisbeth Salander.
Ach, der. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich.
Also die Rolle, die später dann von Daniel Craig in der amerikanischen Verfilmung gespielt wurde, das war in der schwedischen Verfilmung, war das Michael Nyquist. Hier erkennt man ihn kaum wieder, wenn man sich an die Filme erinnert, weil damals war er ja so ein gut aussehender End-40er oder sowas. Und ja. Hier ist er jetzt wirklich so lange, fettig runterhängende Haare, aufgedunsen, aufgequollen, irgendwie ein richtiger Unsympath. Also ganz, auch wirklich sehr eindringlich gespielt. Ja, und ab da wird es eine Geschichte, die zum einen erstmal eine Zeit lang versucht, uns die Schrecken dieser Sekte zu erzählen und das auch sehr eindrücklich tut. Und dann natürlich eine Ausbruchsstory. Also irgendwie müssen wir ja da raus und irgendwie müssen jetzt erstmal die getrennt gehalten werdenden Männlein und Weiblein irgendwie, oder zumindest unsere beiden Protagonisten müssen natürlich irgendwie finden, wie sie Kontakt aufnehmen können und so weiter. Der Rest will ich auch alles gar nicht erzählen, was da passiert. Aber wir lernen halt ein bisschen kennen, wie es da so zugeht. Und natürlich wird es dann spannend gegen Ende. Das Ganze
klingt nicht sehr angenehm, muss ich sagen.
Ist auch, also von der Thematik her ist das sicherlich auch nicht angenehm, aber er ist sau spannend. Also ist ein wirklich guter Film, hat mir richtig gefallen. Das ist so ein Nägelabkauer. Also er macht zwar, und da muss ich am Ende auch ein paar Punkte abziehen, er macht zwar an manchen Stellen, macht er sich ein bisschen einfach und es ist leider so offensichtlich, dass man auch schon während der Szene, nicht erst nach dem Film, sondern schon während der Szene denkt, hä, warum? Da sind so Logikprobleme drin. Ich kann jetzt mal eins erzählen, was auch nicht groß gespoilert ist. Also sie entledigen sich einer Person, die sie bewacht, sage ich mal, ohne jetzt Namen zu nennen, damit ich euch die Szene nicht vorwegnehme. Machen das aber so, dass es niemand mitkriegt, drehen sich um, gehen weg und weil es dem Film jetzt vom Pacing her und von der Spannung halt in den Kram passt, wird in dem Augenblick plötzlich Alarm ausgelöst und alle Sirenen schrillen und überall rennen alle durcheinander, sodass jetzt richtig Action ist und Druck, ja. Und es gibt überhaupt keinen Grund für den Alarm. Also wenn du so über nachdenkst, okay. Sie haben eigentlich, nirgends sind sie gesehen worden, nirgends haben sie irgendwas gemacht, was auffällig wäre, außer diese eine Person beseitigen. Aber die haben sie so beseitigt, dass das niemand mitbekommen hat. 2 Sekunden später Alarmauslösung, ist komplett unrealistisch. Aber
schade.
Und solche Sachen macht er so an 3-4 Stellen. Man kann darüber hinwegsehen, weil der Rest vom Film wirklich, wirklich gut spannend ist. Und ich bin danach rausgegangen aus dem Film und hab, zum einen war ich sehr froh, dass ich den gesehen habe, dass der gekommen ist. Und zum anderen war ich sofort neugierig, mein Wissen über Colonia Dignidad war so einfach nur so Mittel. Ich wusste, das ist irgendwie so diese Sekte und irgendwas mit Altnazis und Kindesmissbrauch und Entschuldigung. Und Folter und Geheimpolizei und Augusto Pinochet und so. Das war in meinem Kopf alles so eine breiige Soße, die man irgendwie aus alten Tagesschauen noch so im Kopf hatte. Mhm. Und ich wollte jetzt sofort wissen, wie faktenbasierend ist dieser Film? Also wie viel echte Colonia Dignidad steckt in dem, was ich da gesehen habe? Und sind da wirklich Leute mal, haben dort Ausbruchversuche gemacht und oder sind in Wirklichkeit Leute rausgekommen, sind in Wirklichkeit keine Leute rausgekommen. Wie sind diese ganzen Verstrickungen mit Pinochet, mit der Geheimpolizei, mit vielleicht noch anderen Staatsapparaten? Wer war Paul Schäfer? Wie hat er das aufgezogen? Das wollte ich alles wissen und habe dann sofort angefangen, Wikipedia-Artikel zu lesen und noch ein Nöcher und habe dann gleich noch in der Nacht eine alte WDR-Planet-Wissen-Sendung darüber noch geguckt nach der Sneak. Die musste ich dann unbedingt noch verschlingen in der Nacht.
Ach so, ja. Sneak geht ja noch nicht lang genug.
Genau. Ja, nee, so eine Nacht, da kann man ja dann mal nochmal dranhängen. Ja, also insofern, wenn ein Film sowas mit mir macht, dann ist das schon auch eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen für den Film. Und deshalb gebe ich ihm auch 8 Punkte, denke ich. Weil ich, wie gesagt, über die 1-2 Momente, wo man so denkt, naja, warum macht diese Figur das jetzt? Warum weiß diese Figur genau, wo sie gucken muss? Warum löst dieser Alarm da aus? Warum, es sind so manche Sachen, wo du denkst, nee, so passiert das nicht in Wirklichkeit. Und es ist leider immer so plakativ, oder zumindest ist es uns, wie wir da saßen, so aufgefallen. Es kam mir so vor, als ob, wir müssen ja jetzt den Druck erhöhen oder die Spannung erhöhen und wir haben jetzt keine Zeit mehr für irgendwie elaborierte Twists, und sondern das macht die jetzt einfach so. Und das, finde ich, hätte nicht sein müssen. Ansonsten war der wirklich spannend und gut gespielt. Und Emma Watson hat mir sehr gut gefallen, nicht nur, dass sie total hübsch ist. Sie hat diese Rolle toll gespielt. Diese Verzweiflung, die man so in sich tragen muss, wenn einem keiner helfen will und man dann sagt, ja, dann gehe ich halt in diese Sekte rein und schließe mich denen an, was natürlich eine total irrsinnige Idee ist.
Das ist nicht klug. Ja, aber auf der anderen Seite aufgeben und ihn einfach da sein lassen, ist ja auch durchaus was, was man nicht unbedingt haben möchte.
Nee, absolut nicht. Ja, und Daniel Brühl macht das auch toll. Und Michael Nyquist, wie gesagt, ein widerliches Ekel in diesem Film, aber halt auch gut gemacht. Ja, wenn auch in Nebenrollen tauchen hier nur wieder mal so Leute auf, die man kennt, zum Beispiel Martin Wuttke, der Tatort-Kommissar und ehemalige Tarantino-Hitler, spielt hier eine ganz kleine Nebenrolle, ist nur in einer Szene drin, aber es sind halt so, da merkt man dann halt, dass da Deutsches Geld und ProSieben und was war es noch? Arte oder sowas? Irgend so eine absurde Kombination. Nee, Sky, genau, nicht. ProSieben und Sky haben da Geld mit reingetan. Stand im Vorspann.
Okay.
Ja, und ich habe dann im Nachhinein mal so ein bisschen versucht zu vergleichen, wie die echte Colonia Dignidad. Die echte war viel größer. Das Ding war riesig. Also die Fläche, die Grundfläche ist natürlich viel Waldgebiet und so, aber die Grundfläche, die da umzäunt war sozusagen und die Sekte als ihre Kolonie betrachtet, ist in etwa so groß wie Köln. Und
was? Ja. Wie viele Leute wohnen da?
Nicht viele. 300-400 oder so. Und in dem Film ist das eher, da sieht das eher aus wie so ein Schullandheim. Also da ist so ein Tor, dann ist noch ein bisschen Waldgebiet, aber da fährst du nicht länger mit dem Auto als 40 Sekunden oder so oder vielleicht eine Minute vom Tor bis zum Vorplatz vom Haupthaus. Und dann ist es wie so ein größeres Gehöft. Dann sind da so 4, 5, 6 Gebäude, in denen das dann auch spielt. Da haben irgendwie eine Garage und wir haben den Frauenschlafsaal und wir haben die Kirche und wir haben irgendwie das Verwaltungsgebäude und dann haben wir noch einen Kartoffelschuppen und dann haben wir noch irgendwie, was weiß ich, ein bisschen, wo Viehzeugs ist und hin und wieder geht's mal auf ein Feld oder so raus. Also man ahnt schon, okay, es ist dann, da gibt's noch Ländereien dran, aber es wirkt alles ein bisschen kompakter und in dem Film ist es auch so, dass es komplett freudlos ist. Also man hat nicht das Gefühl, dass die da jemals Freude empfinden bei irgendwas. Es ist eine einzige dauerhafte graue Suppe und alles fürchterlich. Die Überlebenden, oder was heißt Überlebenden, also die Leute, die da jetzt da rausgekommen sind, nachdem Paul Schäfer verhaftet wurde, einige haben sich ja entschieden, da nicht wegzugehen, sondern da immer noch zu leben, weil sie nie was anderes kannten. Einige leben mittlerweile wieder in Deutschland. Die berichten natürlich, dass das schon alles stimmte und dass sie auch missbraucht wurden und sowohl dadurch, dass sie angelogen wurden über die Wahrheit, aber auch tatsächlich gibt es da Leute, die als Kinder sexuell missbraucht wurden, aber das betrifft im Wesentlichen die Jungs. die Frauen wurden körperlich insofern misshandelt, als dass da also körperliche Gewalt gegen sie ausgeübt wurde, wenn sie nicht so spurten, wie sie das sollten, wenn sie nicht gearbeitet haben oder so. Aber die berichten auch, dass es da auch fröhliche Feste gab und dass sie da ein halbwegs normales Leben mit harter Arbeit, aber eben auch, das hatte auch freudige Momente und es gab auch durchaus, auch als sie noch Kind waren, Momente, wo sie sich da wohlfühlten, wo sie da gespielt haben und so weiter. Und in diesem Film ist es so, es gibt kein Hell, es gibt nur Dunkel in diesem Film. Insofern ist er nicht ganz realistisch in der Darstellung dessen, wie das da ist, aber das ist natürlich dann eben auch wahrscheinlich notwendig, um das in einer Stunde 50 so zu verdichten, dass wir ja, alle Paul Schäfer hinreichend hassen. Und es ist schön, dieser Kindesmissbrauch zum Beispiel ist in dem Film einfach durch eine Szene, die wird da so hingestellt und ja, ich will sie jetzt nicht erzählen, wie es gemacht ist, aber da sind so Jungen und Paul Schäfer und dann blendet es ab in einer Stelle und der Rest ist dann in deinem Kopf und das ist sehr, man hätte jetzt noch mehr zeigen können oder machen können, um es deutlicher zu machen. Ich glaube, so wie es gemacht ist, rutscht es vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer auch durch. Da musst du nur mal irgendwie 2 Sekunden nach deinem Popcorn gucken, dann geht dir diese entscheidende kurze Szene, wo klar wird, was er mit den Jungen wirklich macht. Das sind wirklich nur so 2-3 Sekunden. Am Anfang fängt die Szene so an, dass du nur denkst, der Typ ist irgendwie komplett weird. Und dann gibt es eine Szene, die deutlich macht, was da passiert. Und dann blendet es weg. Es ist sehr subtil gemacht und viele Sachen, die in Colonia Dignidad stattgefunden haben, sei es jetzt die Folter, die ist relativ prominent drin, weil das widerfährt halt Daniel Brühls Charakter. Aber andere Sachen wie Waffenhandel, illegale Schiebereien und alles Mögliche, die werden dann immer so, das sind wie so Checkboxen, die der Film so abhakt. Und ich hätte manches davon gerne noch beleuchtet gesehen, aber dann hätte der Film wahrscheinlich 3 Stunden lang werden müssen. Und insofern finde ich es ganz okay. Er konzentriert sich halt auf diese Liebesgeschichte zwischen Lena und Daniel und demzufolge zeigt er uns die anderen Sachen nur so, hier sind noch mehr Abgründe, in die verwickelt waren und das können wir jetzt aber nicht ausführen, so nach dem Motto.
Okay.
Ja, und er ist spannend. Also es ist wirklich, ich habe...
Ja, man merkt auch, wie begeistert du über den Film und über die Abgründe redest.
Ja, Abgründe, das ist das richtige Wort.
Wie gut er dir gefallen hat, also schon so. Ja.
Ja, wie gesagt, 8 Punkte und kein Feel-Good-Movie, also kein Feel-Good-Movie in dem Sinne. Jetzt nicht unbedingt der Date-Film zum Reingehen, aber ein spannender.
Knackig spannender.
Thriller. Ein spannender Film, ja.
Okay.
Was haben wir noch?
Nicht ganz so ein krasser Thriller, aber durchaus ein spannendes Spiel war der Super Bowl, den wir beide gestern Abend gemeinsam geschaut haben, zumindest zur Hälfte.
Ja, es war spannend. Ich habe mich im Wesentlichen dadurch hervorgetan, als jemand, der den Rest der Saison kein Football guckt, dumme Kommentare von mir zu geben und
qualifizierte Zwischenfragen zu stellen.
Lass mir das Adjektiv weg, also Zwischenfragen zu stellen.
Das war auch ironisch gemeint.
Ja. Und du hast das dann so gut wie es geht erklärt und wir beide haben mit offener Kinnlade dagestanden und haben den Sprüchen von Frank Buschmann gelauscht. Was war dein Lieblingsspruch?
Jetzt geht's nicht um die Wurst, jetzt geht's um den ganzen Grill.
Ja, mein Lieblingsspruch war, als er zu dem einen gesagt hat, der ist irgendwie so hochgesprungen und ist aber relativ klein. Und dann hat er gemeint, der sei nur einen halben Kopf größer als sein Spiegelei.
Ja, genau. Das war auch sehr gut.
Das sind so Vergleiche, wo hat er denn den her? Sowas habe ich noch nie gehört.
Ja.
Ja.
Nee, ich fand es aber auch ganz rundherum schön moderiert. Also man muss halt Frank Buschmann ertragen können. Also, sonst hat man da, glaube ich, echt keinen Spaß.
Nee, ab der Hälfte habe ich wirklich ein bisschen Angst gehabt und habe mir gedacht, nehmt ihm irgendwie die Zuckerlimo weg. Der ist so druff, das ist nicht gesund.
Gib ihm mal 2 Bier, damit er ein bisschen runterkommt.
Ja, irgendwie sowas. Er braucht einen Schnaps, der Mann.
Ja, aber man sieht halt, wie sehr er Football liebt.
Absolut.
Oder Sport.
Genau.
Das ist ja das ist alle krass, wie er sich da reinsteigert. Und das ist ja auch, wenn man ihn verfolgt und andere bei anderen Sportarten auch mal hört, der steigert sich jetzt nicht nur hier beim Football so rein, weil er möchte, dass das irgendwie in Deutschland vorangetrieben wird und er damit so richtigen Stars sitzen darf, sondern das ist ja egal, welche Sportart. Das war ja bei Schlag den Raab sogar so. Das war halt absurd.
Ja, oder halt einfach, wenn ich FIFA-Soccer auf der PlayStation spiele und den Kommentar nicht ausschalte, dann habe ich ja auch Frank Buschmann und der,
ja, genau,
der glänzt ja auch immer durch absurdeste Texte.
Ja.
Ja, nee, aber mal zum Spiel selbst. Also wir haben gesehen, die Panthers gegen die Denver Broncos.
Richtig.
Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie du das Spiel gesehen hast, weil du bist ja hier der Experte.
Ach so, jetzt bin ich auf einmal der Experte.
Ja, ich bin es definitiv nicht.
Ja. Gut. Ja, also es ist dann, also im Endergebnis ist es 24-10 ausgegangen für Denver mit ihrem Star-Quarterback Peyton Manning, der vermutlich sein letztes Spiel gemacht hat, aber wer weiß, vielleicht kommt er doch nochmal zurück. Der ist auch schon irgendwie 38 oder 39 oder sowas. Also nicht mehr ganz der Jüngste.
39 und 320 Tage war er gestern alt. Also fast 44.
Mann. Ja gut, wir machen ja bestimmt auch einen Sneakpot, wenn du 39 Jahre und 420 Tage alt bist.
Ja, ich muss aber nicht so weit werfen.
Das stimmt.
Weder dich noch irgendwas anderes.
Ja, auf der anderen Seite die Carolina Panthers mit auch einem sehr, sehr guten Quarterback, der halt ganz anders spielt als jetzt an Peyton Manning. Er ist halt so einer der jungen Garde, die selber laufen, die total beweglich sind, der auch gut und präzise werfen kann. Aber im Endeffekt war es halt dann doch eine große Defense-Schlacht. Also es wurden viele Spielzüge nicht kaputtgeschlagen, aber eben, dass ein Pass aus der Luft abgefangen wurde, dass er runtergeschlagen wurde, dass der Quarterback gezwungen wurde, den Ball wegzuwerfen, dass der Quarterback umgehauen wurde. Es waren zwei sehr starke Defense-Mannschaften, die aufeinander getroffen sind, wobei die der Broncos, also aus Denver, doch deutlich noch stärker waren und sich noch besser auf den Cam Newton eingestellt hatten und ihn deswegen,
ja, und bei dem hat man gesehen, wie er irgendwann so zur Hälfte oder so langsam aber sicher gebrochen war. Ich fand es interessant, wie auf dem deutschen Kommentar von Buschmann und der Konsorten immer noch, also was hat auf Twitter war es so beliebt, Frank Buschmann vorzuwerfen, wenn er jetzt noch einmal Momentum Change sagt, dann werfe ich irgendwas nach meinem Fernseher, so nach dem Motto. Also ja. Die Deutschen waren die ganze Zeit der Meinung, die Panthers kommen nochmal und jetzt, wenn sie das jetzt machen, wenn sie das jetzt erreichen, wenn sie das hinkriegen, dann egal, es war dann immer irgendwie wieder der nächste McGuffin, der vor ihrer Nase hing, dann kommt der Momentum Change und dann geht's los. Und auf AFN, dieser Militärradiosender, dieser amerikanische, den wir hier im Rhein-Main-Gebiet empfangen, ich weiß gar nicht, ob es den deutschlandweit gibt, der war auf der Heimfahrt, weil ich bin da irgendwie so nach der Hälfte, habe ich mich auf dem Heimweg gemacht, so ein bisschen schlafen wollte, habe ich auf der Heimfahrt AFN gehört und da war der amerikanische Kommentar von irgendeinem, die haben einfach den Feed von irgendeinem amerikanischen Sender übernommen, von einem amerikanischen Radiosender, irgendwas mit Woodland, irgendwas, keine Ahnung. Und die haben das ganz anders gesehen. Für die war das mehr oder weniger gegessen, so nach dem Motto. Und die haben eigentlich immer nur an den Broncos rumgekrittelt, warum die das jetzt nicht mal, warum die den Sack nicht mal ordentlich zumachen und dass da Cam noch irgendwas reißt, stand vollkommen außer Frage. So. Also das war abgeschrieben, da geht nichts mehr.
Okay, krass.
Also Momentum Change hatten die nicht auf dem Zettel.
Ja, Momentum Change haben die halt auch schon die ganze Saison. Also ich verfolge ja Football die ganze Saison über, war ja immer wieder Thema und hatten sie immer auch wieder so halb ironisch, halb ernst damit reingeworfen, dass, oh, jetzt, wenn das passiert, dann ist der Momentum Change. Und es gab ja, es gab auch von Zuschauern, die haben dann so Bullshit-Bingo-Felder gebastelt, wo man eben auch, wo auch immer Momentum Change oder das Momentum oder so drin war. Und das war halt eines der Schlagwörter, weswegen es dann halt auch immer wieder jetzt so aufgenommen wurde. Ja.
Ja, ansonsten ist es ja auch ein popkulturelles Phänomen. Was sagen wir zur Halbzeitshow? Also es war ja ein bisschen Coldplay war ja der Hauptact sozusagen. Und dann Supporting Acts waren dann Beyoncé und Bruno Mars. Ich persönlich muss sagen, Bruno Mars geht mir komplett am Arsch vorbei. Also mit Beyoncés Musik kann ich jetzt auch nichts anfangen, aber die kann ich irgendwie wenigstens so als popkulturelles Phänomen wahrnehmen und erkennen. Bruno Mars.
Sehr nett formuliert.
Bruno Mars habe ich, glaube ich, jetzt gestern bewusst zum ersten Mal ein Gesicht zugeordnet.
Ich hätte ihn auch nie erkannt. So.
Ich dachte auch, was ist dieser
Quell? Ich wollte mich nicht outen und sagen, so, wer ist denn das?
Nee, weil also, in unserer Mars, Runde gab es ja auch durchaus Bruno Mars-Fans. Insofern musste man da vorsichtig sein.
Echt?
Ja, das können wir jetzt nicht hier diskutieren, aber
das machen wir mal auf. Machen wir kurz Pause, nein.
Die, ja. Ansonsten, ich fand es auch ein bisschen eigenartig. Auf Twitter hatte irgendjemand geschrieben, ich glaube, es war Imre Grimm aus von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wenn ich ihm jetzt nicht irgendeinen Tweet zuordne, den er nicht geschrieben hat, aber ich glaube ja. Oder war es Herm aus Berlin? Egal, jedenfalls meinte jemand, Bruno nach Coldplay sei, der Coldplay-Auftritt in der Halbzeitpause sei jetzt so wie die Tante, die sich selbst eingeladen hat und ihre Serviettentechnik vorführt. Und so ungefähr war das wirklich, weil du hast jetzt da plötzlich eine Band, die selbst erklärt, dass sie mit Football nichts und gar nichts anfangen kann. Und so Musik macht, die, weiß ich nicht, das war so eine...
Die war viel zu poppig, die hat überhaupt nicht Gas gegeben.
Sollte so eine Feierstimmung sein oder so und dann kommen da so Hymnen, wie Coldplay sie halt macht. Und das, ich finde, das passte irgendwie nicht so richtig und das sprang auch, also es war halt ultra choreografierter, ultra bunter Pomp und sah für mich alles irgendwie Plastik aus, alles nur einstudiert, alles nur irgendwie. Aber gut, das so wirken die Halftime-Shows immer auf mich. Manchmal sind sie halt amerikanischer, wenn dann sowas wie Bruce Springsteen kommt oder so, dann habe ich wenigstens so das Gefühl, okay, ich muss das nicht toll finden, aber ich glaube, für die Leute im Stadion ist das gerade voll geil so. Und selbst das Gefühl habe ich hier nicht bekommen.
Ja, das stimmt. Ja, das fehlte mir auch, dass eben mal so richtig, ja, Vollgas war. Bei dieser Halftime-Show.
Weil ich meine, diese Leute, dann bauen sie da diese x-förmige Bühne auf und füllen diese Zwischenräume sozusagen zwischen diesen vier Füßchen von der Bühne mit so Leuten, die dann da alle jubeln. Und es sind ja keine, also so verstehe ich das, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die da von den Rängen runterkommen, sondern das sind wahrscheinlich handselektierte, ausgesuchte Fan-Klaköre, ja, weil die machen ja am Anfang auch so eine Choreografie mit und dann rennen die alle an die richtige Stelle an der Bühne und tanzen und schreien und machen. Also selbst die Fans sind sozusagen die Fans, die da unten, das sind Teil der Choreografie, Teil der Show, haben dann aber alle.
Ja, aber das war die letzten Jahre schon immer so, dass da Fans reingeholt wurden von den Bands, die ihnen dann zugejubelt oder die ihren Bands dann zugejubelt haben.
Ja, aber wenn du die Eröffnung, ich glaube, da warst du gerade in der Küche, also als das losging, war Chris Martin von Coldplay Teil dieser Gruppe und die Gruppe hat sich choreografiert um ihn rum verhalten. Also die sind Teil der Show komplett. Also es sind nicht nur irgendwie, wir lassen dann mal 50 Fans, wo wir vorher gucken, dass sie nochmal extra durch den Metalldetektor gehen, die dürfen dann da rein und werden dann wieder raus eskortiert, sondern die waren wahrscheinlich schon beim Rehearsing und die wussten genau, was sie tun. Also das ist nicht nur irgendwelche Fans. Und das macht es dann halt so komplett artifiziell. Das ist, also das kann ich da nicht mehr ernst nehmen, weil auch die, wenn er dann irgendwie mit denen interagiert und die haben dann ihre Handys in der Hand und filmen da und so, da ist wahrscheinlich bis darunter, dass der es jetzt machen soll, dass der jetzt da filmen soll, damit es irgendwie real und so aussieht. Das wird wahrscheinlich alles choreografiert sein. Also ich kann da nichts mehr glauben von dem, was da passiert. Und
ja, es ist Super Bowl Halftime Show. Ja. Das, also.
Ja, aber dass das dann so überhyped wird. Also ich saß da gestern wirklich komplett emotionskalt davor und dachte mir, Mann, ist das bunt, aber regt sich nichts irgendwie so.
Die Flower Power Deko Elektrobühne fand ich sehr schön. Das war so richtig schön San Francisco.
Ja.
Aber da hätten sie halt auch Scott McKenzie einladen können oder so.
also der Song von Beyoncé, habe ich heute gelesen, sei ja irgendwie so politisch, also feministisch und würde Polizeigewalt gegen Schwarze thematisieren und so weiter. Das ist natürlich alles gut und wunderbar, das auf so eine Bühne zu heben und bei der Gelegenheit mal dem amerikanischen Gegenwartsdings mal so den Spiegel vorzuhalten. Aber ich habe halt nicht zugehört bei dem Lied. Das ist, also ist mir an dem Abend nicht aufgefallen.
Ja, mir auch nicht.
Ja, na gut.
Also,
ja. Also Halftime-Show. Nee. Wir haben in Deutschland dann auch nur Persil-Werbung geguckt und irgendwie Werbung für komische Partnerschaftsbörsen mit komisch nachbearbeiteten Gesichtern und dann halt die übliche Bierwerbung, wo immer noch eine Insel im See ist und so, wo du dir denkst, in Amerika läuft jetzt irgendwie Werbung, wo Leute 5 Millionen oder 10 Millionen für eine Minute oder so ausgegeben haben und wahrscheinlich dementsprechend auch ein entsprechendes Budget und eine entsprechende Menge an Hirnschmalz in so einen Spot investiert haben, wo also wirklich, wenn man schon einmal im Jahr Werbung gucken muss, dann will man diese amerikanische Fernsehwerbung sehen, weil sie so ziemlich das Beste ist, was Werbung so hervorbringt. Das sind ja dann doch schon auch wie kleine Kunstwerke. In Deutschland ist es das Gegenteil davon. Du hast halt dann irgendwie Werbung für Windeln und Werbung für Bier und es sind immer irgendwie, du hast das Gefühl, es sind dieselben Scheiß-Werbespots, die immer laufen. Und
dazu gucke ich zu wenig Fernsehen, das weiß ich halt nicht.
Ja, ich auch nicht, aber wenn ich diese komische Fernsehbier-Werbung sehe, wo immer noch irgendwie außen der Tropfen am Glas runterläuft und dann ist da die Insel im See, ihr wisst alle, welche Marke ich meine. Die war schon in den 90ern bei der Formel 1, sah die Werbespot schon so aus. Ich trinke trotzdem nicht mehr von diesem Bier. Könnt ihr mir noch 400 Mal hinhalten. Aber gut. Ich wollte die amerikanische Werbung sehen. Ich bin einfach nur grumpy.
Ja, aber das wird nicht gehen. Und dass jemand Geld ausgibt, hier in Deutschland, um eine spezielle Super Bowl-Werbung zu produzieren, das ist halt auch.
Es war sehr,
dauert noch 20 Jahre.
Sehr, sehr entspannt, als ich dann heimgefahren bin, habe ich dann, bevor ich mich ins Bett gelegt habe, ich nochmal geguckt, wie es steht und habe nochmal den Stream von Sat1 oder von www.ran.de war das dann, glaube ich.
Super, gell? Da kommt dann immer einfach nur ein Bild.
Genau, da kommt dann einfach nur so ein Bild. Ja, ist kurze Unterbrechung, bleiben Sie dran. Und dann geht das Spiel weiter. Auch diese blöde Deutsche, kriegst die amerikanische Werbung auch nicht. Aber hey, dann kriege ich gar keine Werbung, das ist natürlich noch besser. Wenn sie dann noch den World Feed einfach, also den Feed noch anlassen würden, dass ich da ohne Ton vielleicht irgendwie Footballer rumstehen sehe. Das,
einfach von oben ins Stadion rein.
Ja, das wäre natürlich noch schöner, aber so kriege ich halt so eine Werbetafel, wo irgendwie Icke drauf ist mit zwei Mädels und dann die ist stumm und dann kann ich irgendwas anderes machen in der Zeit, kann Twitter lesen und plötzlich redet es weiter und dann kann ich wieder hingucken. Das ist total super. So wünscht man sich das.
Das stimmt, das fand ich auch bei den anderen schon, also bei den Vorrundenspielen und während der ganzen Saison echt super.
Ja, und dann haben wir ja noch unseren Korrespondenten am Stadion gehabt, ne?
Ja, das war ja cool, oder?
Ja, das musst du jetzt erzählen. Also du hast ja... erzähl du.
Ja? Wo wolltest du hinleiten?
Zu unseren letzten zwei Sendungen.
Ja, genau. Ich habe die letzten beiden Sendungen ja Werbung für den Podcast Die Geschichte der Deutschen gemacht. Und ihr solltet den unbedingt hören. Und jedenfalls hat Travis Dow, der den Podcast macht, der jetzt in Santa Clara wohnt, irgendwie in unseren Kommentaren erzählt, dass er in der Nähe des Super Bowl Stadions wohnt. Und irgendwie hat er geschrieben, er würde uns dann was zuschicken oder so ähnlich. Ja. Er würde sich irgendwie bedanken wollen. Und dann kam heute Morgen über Twitter, glaube ich, und auch auf Facebook.
Beides.
Beides, gell? Ja. Ein Video, was Travis aufgenommen hat von sich, wie er bei sich zu Hause steht. Er ist am Donnerstag schon einmal hin, hat er von der Arbeit aus das Stadion gefilmt und so, dass man so ein bisschen drumherum sehen konnte. Was man auch sofort erkannt hat, weil irgendwie es gestern auch dauernd gezeigt wurde. Und dann ist er noch von seinem Zuhause irgendwie in Richtung Stadion gefahren und ist dann noch weitergelaufen und hat die Kamera die ganze Zeit laufen gehabt und hat so ein bisschen erzählt, dass er jetzt da extra für uns das Stadion anguckt und so. Ich fand das total cool. Das hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
Ja, und dann kriegt man mal so ein Gefühl dafür, wie, ja, wie viel da so drumrum los ist und wo dann überall Absperrungen sind und auch diese Präsenz von Polizei und fast schon so paramilitärischen Sicherheitseinheiten da. Dieser eine Humvee, der da an der Seite stand.
Das fand ich auch krass, gell? So ein Humvee.
Was ist das jetzt, irgendwie ein Privatfahrzeug von irgendeinem Militärenthusiasten oder ist es tatsächlich Militär oder was ist das?
Na, da war doch oben was drauf, oder?
Ja, ja, aber ich meine, in Amerika würde mich nichts schocken. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Rednecks, die so ein Ding privat fahren. Mit sowas drauf. So. Nee, also ich, wie gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. In Kalifornien würde ich es jetzt auch nicht unbedingt erwarten, aber so diese Sicherheitsgeschichten, und das Video wird dann an ein, zwei Stellen, ist dann so eine Art Zeitrafferaufnahme und dann wird es wieder Realtime, wenn er dann irgendwie mal wieder irgendwo an einer Absperrung gescheitert ist und dann, aber ihr könnt es euch angucken, wir werden es verlinken. Und vielleicht schneiden wir ja einen kurzen Audioschnipsel hier rein, den machen wir dann jetzt hier hin.
Hallo, ich bin Travis Dow von Geschichte der Deutschen Podcast und ich wollte mich kurz bei SneakPod bedanken, dass sie mich ein paar Mal erwähnt haben. Und wie der eine oder andere vielleicht wissen, ich wohne in Santa Clara, Kalifornien und da die letzte Folge von SneakPod über Football, also über den Film Concussion handelte, dachte ich mir, ich kann mich vielleicht ein bisschen revanchieren, indem ich das Stadion zeige, wo dieses Jahr das Super Bowl gespielt wird. Und zwar zwischen den Broncos und Panthers. Aber das Stadion ist eigentlich das Levi's Stadion von den San Francisco 49ers. Also dieses Jahr findet das Spiel hier statt. Ich schätze, wie jedes Jahr nimmt Amerika das Pokal nach Hause. Und wie man sonst so sehen kann, sondern direkt daneben, was so wie ein großes Bierzelt fast aussieht, haben die auch nochmal kurzfristig aufgebaut, dass eben mehr Zuschauer den Spiel da sehen können und so weiter. Und heute ist Donnerstag, Spiel findet am Sonntag statt. Und am Sonntag gucke ich mal, wie nah ich dran komme, bis ich vor Stau und lauter Partygängern nicht mehr weiterkomme. Gut, aber nochmal an SneakPod, euch beiden vielen Dank für die Erwähnung von Geschichte der Deutschen. Und ja, nochmals danke. Und sonst alles Grüße und Sonne aus Kalifornien hier im Februar.
Und wenn ihr jetzt was gehört habt, dann haben wir da gerade eben Travis Dow eingespielt. Also ich fand es einfach super, du sitzt vorm Fernseher und schaust Super Bowl, quasi das größte Medienereignis, was die USA zu bieten haben, neben ihrer Präsidentenwahl.
Sportereignis der Welt.
Ja, genau. Und du wachst nächsten Morgen wieder auf und machst dein Twitter auf und hast Videogrüße von vor Ort.
Genau, vor Ort, der war da.
Das irgendwie, also das und das krass, natürlich, ja. Dann von jemandem, den ich persönlich jetzt noch nie zuvor weder im Video gesehen habe, noch bin ich bisher dazu gekommen, in seinen Podcast reinzuhören. Nachdem du ihn jetzt zweimal empfohlen hast, hatte ich ihn zwar abonniert, aber da ist er in der großen Liste meines Back-Katalogs jetzt erstmal, wird er da noch eine Weile schlummern, bis ich mal dazu komme, da reinzuhören. Und dann ist da so jemand und grüßt mich quasi auch mit und irgendwie, ich war auch kurz so, kurzer Reality-Disconnect.
Ja, das war echt wirklich cool.
Ja, also herzlichen Dank dafür. Und
vielen, vielen Dank. Hast du in seinem Kommentar hat er ja auch geschrieben, dass er ganz seinen Kühlschrank mit Bier aus Pilsen gefüllt hat. Ja. Was ich jetzt von ganz vielen Leuten in Vorbereitung auf den Super Bowl gehört hat, dass die Leute in Deutschland dann losziehen und sich amerikanisches Bier kaufen. Also, dass sie irgendwie versuchen, Bud Light oder sonst irgendwas zu bekommen, weil es ja ein amerikanisches Ereignis ist und da muss man auch amerikanisches Bier trinken.
Das und kann man ja machen. Es gibt ja hervorragendes amerikanisches Craft Beer, aber warum denn bitte Bud Light oder Coors Light oder sowas Ekelhaftes?
Ja, ich weiß es nicht, aber es ist echt, also ich habe von einigen Leuten gehört, so, oh, da müssen wir auch amerikanisches Bier haben.
Ja. Also Leute, wenn ihr amerikanisches Bier trinken wollt, was man hier in Deutschland mittlerweile ganz gut kriegt, sind diese ganzen Sachen von der Brooklyn Brewing Company. Die wird nämlich von Braufaktum importiert. Zumindest nicht das komplette nicht das komplette nicht Sortiment, alles, aber die ein oder andere, der ein oder andere Bier von denen gibt es, und es gibt durchaus auch andere in den einschlägigen Craft-Bier-Shops. Die kann man top trinken, das sind super Biere, ohne Frage. Denn was Craft-Bier angeht, sind die amerikanischen Brauereien uns durchaus noch ein gutes Stück voraus, weil sie das einfach schon länger machen. Aber was die Massenbiere angeht, tut euch das nicht an. Dann nehmt lieber hier das Fernsehbier mit der Insel im See. Das ist immer noch besser als sowas.
Es geht ja irgendwie wohl dann doch dazu.
Ja.
Wir haben da kein Stormy getrunken, gar kein Bier. Naja.
Das war auch okay.
Das war sogar sehr okay. Habe ich dir erzählt, ich habe am Samstag, Bier aus Hawaii getrunken.
Das ist schön, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich ahne auch, welche Marke die.
Dieses Big Blue Hawaiian irgendwas.
Ja, genau. Da gibt's
super fruchtige Nase, aber angenehm herb. Fand ich sehr schön.
Ja, die haben auch, insgesamt ist das eine relativ große Line, die diese Brauerei macht. Das sind mindestens 6 Biere, glaube ich. Da kannst du noch einiges probieren, bis du sie alle hast.
Ja, ich hab das durch Zufall bei uns hier in einem Burgerladen in Wiesbaden entdeckt, dass die hawaiianisches Bier haben. Da habe ich gedacht, ach, hawaiianisches Bier, das möchte ich jetzt trinken.
Ja, das ist sehr cool. Gibt es in dem 100-Bier-Kiosk, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, der hat die auch. Der hat, glaube ich, 4 Stück oder so davon vorrätig. Und mein Bruder hat sich damals aus Hawaii einmal das komplette Line-up mitgebracht, und die Flaschen stehen jetzt bei ihm in so einem Vitrinchen. Und dann kann ich dann immer abgleichen, welche davon ich hier schon zum Kaufen gesehen habe und welche man tatsächlich noch nicht so einfach hier kriegt und aus Hawaii mitbringen muss.
Ja, aber mittlerweile ist man ja ganz gut versorgt, was Craft Beer und so weiter.
Auf jeden Fall. Das wird immer
besser. In Deutschland werden ja mittlerweile tolle Sachen produziert. Also es ist ja nicht so, dass man da unbedingt ins Ausland oder eine große Bestellung machen muss.
Nö, das ist richtig, aber man ist natürlich, gerade weil es halt ein Trend ist, diese Craft-Bier-Geschichte, die aus den USA wieder zu uns gekommen ist, was ja irgendwie so, also jetzt schweifen wir gerade vom Thema ab, aber um das gerade noch den Satz zu Ende zu bringen, es ist sozusagen in der USA aus der Not entstanden, dass da das Massenbier so richtig scheiße ist, ist halt diese Szene von Craft-Brauern entstanden, mehr oder weniger aus so einer Notwehrhaltung raus, zu sagen, das Massenbier ist hier so ekelhaft, wir müssen da was tun. Und dann hat sich diese Mikrobrauerei-Szene entwickelt. Und in Deutschland, dadurch, dass unser Massenbier zwar auch nicht mehr besonders gut ist, aber eben noch nicht auf so einem schlechten Niveau angekommen wie in Amerika, haben wir sozusagen länger die Not nicht so sehr gesehen. Und diese Szene hat sich hier dann einfach erst später entwickelt, nachdem halt ein paar Leute gemerkt haben, was die da drüben mittlerweile für abgefahren geile Sachen machen. Hat es dann langsam angefangen, hier auch Schwung aufzunehmen. Und mittlerweile ist es in voller Fahrt und mittlerweile sind wir da auch gut dabei. Aber das ist dann tatsächlich wieder was, wo man sagen muss, was Craft Beer angeht, muss man zu den USA aufschauen von hier aus. Was Massenbier angeht, ist es andersrum.
Ja. Ja, und dann hat noch jeder einen anderen Geschmack. Also der eine trinkt halt keinen Pilz und möchte gar nicht dieses Craft Beer neumodisch.
Man kann auch Pilsner nach Craft Beer Idee sozusagen eben das wieder ein bisschen spielerischer zu machen und nicht eben die meisten Massenbiere sind halt, wie das eben so, wie der Name schon sagt, die sind auf den Massengeschmack ausgelegt. Aber es muss nicht, wenn es Craft Beer heißt, muss es nicht sofort Pale Ale oder IPA oder unfassbare Mengen Hopfen oder sonst irgendwas heißen. Oder Kirsche oder sonst irgendwas, was die Belgier da so alles tun. Sondern es kann auch einfach sein, dass es ein craftmäßig, ein handwerklich gut gemachtes und eben mal wieder ein bisschen vom Massengeschmack weggedrehtes, ein bisschen mal vielleicht nochmal zu älteren Rezepten zurück oder neu gedachtes Pilsner kann es ja sein, was einfach auch nur Pilsner ist, wie das andere auch, aber halt vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen anders schmeckt.
Ja. Ich glaube, wir müssen mal eine Sonderfolge über Bier machen.
Dann aber eher in einer anderen Sendung, oder?
Genau. Was jetzt? Na, jetzt, komm, Überleitung.
Mordsüberleitung, denn du möchtest sowieso noch auf den Cocktail-Podcast hinweisen.
Ja, ich möchte eigentlich nur auf die Twitter-Accounts vom Cocktail-Podcast und vom Sneakpot hinweisen. Wir könnten mal wieder ein paar wie heißen die da? Nicht Hörer.
Follower heißen
die. Follower. Follower haben.
Ich glaube, wollen. Follower sind die, die dir folgen. Und dann gibt es ja noch Followees oder so ähnlich. Das sind die, denen du folgst. Aber ich glaube, da ist die Welt sich nicht einig, wie man die nennt.
Ah, okay. Und wenn man sich gegenseitig folgt, dann ist man so Homie.
Genau. Das ist ja das Schöne an Twitter, diese Möglichkeit einer Asymmetrie. Es kann ja sein, dass ich jemandem zuhören möchte und der möchte mir aber nicht zuhören. Und das ist dann halt auch okay so. Ich glaube, deshalb funktioniert es so für Stars und Sternchen so gut und Facebook hat es dann erst später. Nicht so.
Ja, die bauen es jetzt halt nach.
Die haben das dann auch irgendwann nachgebaut. Du kannst ja jetzt, wenn du eine Freundschaftsanfrage stellst bei Facebook, dann ist es ja seit einiger Zeit schon so, dass du dann quasi demjenigen einen Request schickst. Du möchtest gerne sein Freund sein, aber gleichzeitig fängst du schon an, ihm zu folgen. Und selbst wenn der oder diejenige jetzt deine Freundschaftsanfrage negativ bescheidet oder einfach ignoriert und nicht bearbeitet, dann folgst du der Person. Und das führt dazu, dass du eben alle mit Privacy-Setting, public geposteten Dinge halt trotzdem siehst. Und für dich ist es erstmal ungefähr genauso, als wärst du befreundet. Du merkst es dann erst, wenn du versuchst, irgendwie Nachrichten zu schreiben oder so, oder in deine Freundesliste guckst und derjenige da nicht auftaucht. Also das haben sie dann schon gemerkt bei Facebook, dass sie das irgendwie machen müssen. Ja, aber zurück zu deinem eigentlichen Ansinnen. Ja, also bei der Cocktail Podcast heißt einfach @CocktailPodcast auf Twitter. Und der Sneakpod sinnvollerweise einfach @Sneakpod.
Wir sind solche Fuchse, dass wir uns das direkt ausgedacht haben, oder?
Das ist irgendwie naheliegend gewesen. Und
wir müssen den höchsten Cocktail-Account vom Cocktail Podcast, der dann nur Cockpod heißt, eigentlich noch erfinden.
Ja, den müssen wir jetzt aber noch schnell registrieren, bevor diese Sendung hier online geht. Nee, aber da wir jetzt gar nicht wissen, ob wir den noch kriegen, können wir das jetzt eigentlich nicht offiziell sagen. Cocktail Podcast ist der Account, den ihr eigentlich folgen sollt. Und ihr könnt natürlich auch gerne dem Stefan oder mir folgen. Die Links dazu hauen wir einfach auch noch hier in die Sendung mit rein, alle vier Accounts. Da kann man so auch mit uns mal schnell in Kontakt treten, also auch mit den Sendungen. Ihr erreicht da natürlich nicht nur jetzt Stefan und mich, sondern ihr erreicht über einen Cocktail-Podcast-Account zum Beispiel auf jeden Fall auch den Christoph, der natürlich auch dran hängt. Auch beim Sneakpod hängen Christoph und Claudia natürlich noch mit drin.
Martin auch, oder?
Bitte?
Martin noch auch, oder?
Martin auch, ja, wobei der, glaube ich, das nicht so oft wirklich wahrnimmt, weil ich glaube, sein Twitter-Client irgendwie schon länger ein bisschen angestaubt ist.
Sehr nett formuliert.
Ja, er war schon länger nicht mehr in der Sendung. Die Interaktion geht natürlich trotzdem über die Kommentare auf sneakpod.de genauso, aber wie das immer so ist, Kommentare, das ist so, da muss man sich dann erstmal aussuchen, unter welche Sendung kommentiere ich dann jetzt und vielleicht hat das ja gar keinen Zusammenhang mit einer bestimmten Sendung oder ich will nur mal was Allgemeines fragen oder so. Und bei einer E-Mail, da muss ich dann erstmal irgendwie vorne eine Anrede drüber schreiben und keine Ahnung, was die Hürden sind, ja vielfältig. Und Twitter ist ja so ein schönes, direktes, schnelles Medium. Und allen Leuten von unseren Hörern, die bei Twitter sind, muss ich das ja auch nicht erzählen. Ihr wisst ja sowieso, warum ihr da seid. Aber das ist halt ein schönes Medium und wir haben da oft interessante Kontakte zu unseren Hörern. Und die jetzt noch nicht uns über diese Schiene kontaktiert haben oder das noch nicht benutzt haben, da wollten wir jetzt einfach nochmal mit dem Finger drauf zeigen. Das wäre doch cool, wenn ihr uns da folgen würdet.
Genau. Und wenn eine Frage, ihr sitzt in der Bar und ihr braucht eine Drinkempfehlung. Manchmal sind wir schnell genug, dass wir sogar antworten können.
Genau. Und
wir klemmen halt nicht alle dauernd am Twitter.
Nee, aber wenn ihr zum Beispiel auf dem Weg zur Bar uns schon fragt oder so, dann kann das vielleicht noch reichen. Wobei, das führt jetzt wahrscheinlich dazu, dass wir in den nächsten 2 Wochen nichts anderes mehr machen, als Drinkempfehlungen raushauen.
Greenpoint, Gimlet, Greenpoint, Negroni.
Genau.
Läuft doch. Ich schreibe das jetzt gleich schon mal vor.
Okay. Ich sehe das dann im Drafts-Folder liegen, ja?
Da vergesse ich es dann wieder.
Sehr gut. Ja, nee, also wie gesagt, es ist ein schönes Medium und es macht nach wie vor Spaß, ja, mit euch da zu interagieren. Genau, und interagieren könnt ihr natürlich, wie wir gesagt haben, auch in der Kommentarspalte zu dieser Sendung 422. Colonia Dignidad haben wir empfohlen, Super Bowl haben wir geguckt und ihr könnt alle nochmal das Video von Travis gucken, wie er da ins Stadion schleicht. Und
ich freue mich immer noch.
Ich bin dann raus für diese Woche. Tschüss.
Tschüss.